1995 veröffentlichten dänische Filmregisseure ihr Dogma-Manifest. Zu den 10 Regeln zählt unter anderem der Dreh an Originalschauplätzen ohne künstliches Licht oder Spezialeffekte. Und beim Filmfestival in Cannes, das am Samstag zu Ende gegangen ist, wurde jetzt eine deutsche Neuauflage dieser Filmtradition vorgestellt. Dogma 25 Germany. Hallo, ich bin Anna Patacek. Ich wünsche Ihnen einen schönen Pfingstmontag. Zum neuen Manifest gehört unter anderem, das Drehbuch muss von Hand geschrieben werden, das komplette Equipment muss ausgeliehen, gefunden oder wiederverwendet werden und digitale Hilfsmittel sind nicht erlaubt, sagte eine der Erstunterzeichnerinnen, die Filmemacherin Nora Finkscheid im RBB.
Ich finde am herausforderndsten die Regel, dass das Internet nicht benutzt werden darf für jegliche kreative Prozesse. Also das heißt, man kann weder SchauspielerInnen googeln, noch Drehorte oder keine Moodbilder suchen, sondern man muss eigentlich wieder zurück auf die Mensch-zu-Mensch-Kommunikation, jemanden anrufen, der vielleicht jemanden kennt, und mal rausgehen und suchen und in Bibliotheken nach Fotobüchern schauen, also so.
Eine strikte Auflage, die sich im besten Fall künstlerisch auszahlt, sagt die Filmemacherin Nora Finkscheid.
Das wird auf jeden Fall eine Herausforderung. Also ich glaube, so sind wir gar nicht mehr gewöhnt, uns durch die Welt zu navigieren. Aber es geht ja eben genau darum, dass man halt jegliche Algorithmen quasi umgeht. Es geht darum, dass man vielleicht ganz andere kreative Entscheidungen treffen muss, indem man den Prozess so verändert.
Das ist natürlich radikal in Zeiten, in denen die Filmbranche viel über den Einsatz von künstlicher Intelligenz diskutiert. Und darum geht es auch in diesem Kulturspezial. Wie wird KI die Künste verändern? Filmexperte Alexander Soyer hat sich mit KI-Szenarien fürs Kino auseinandergesetzt.
Was ist das überhaupt für eine Serie?
Keine Ahnung, aber gucken wir rein.
Die britische Serie Black Mirror, die uns und dem technischen Fortschritt immer wieder einen düsteren Spiegel vorhält, zeigt in einer Episode genau das, was eine der großen KI-Zukunftsvisionen im Film- und Fernsehgeschäft ist. In der Folge Joan ist schrecklich wird gezeigt, wie Joan ihren Tag verbringt, abends nach Hause kommt und ihr auf ihrer Streaming-Plattform eine Show angeboten wird mit ihrem gerade erlebten Tag, mit allen Höhen und Tiefen und mit Salma Hayek als Joan.
Ich bin ich selbst.
Nachvollziehbar. Dass Sie das glauben. Sie wurden nämlich programmiert, sich selbst auf dieser Ebene zu spielen.
Was?
Maßgeschneiderter Content? Hier als übertriebene technologische und psychologische Satire. Aber im Prinzip entspricht das einem durchaus verbreiteten Gedankenspiel in der Branche, so der erfolgreiche deutsche Filmproduzent Max Wiedemann auf einem KI-Kongress in diesem Jahr.
Hyperlocalization, Hyperpersonalization, also dass man wegkommt von diesem One-Fits-All-Ansatz zu einem Format, das sozusagen maßgeschneidert ist auf den Konsumenten oder die Konsumentin.
Dass es nicht mehr lange dauert, bis komplett auf fast jede Person zugeschnittene Unterhaltung angeboten wird, daran zweifelt auch der Fluch der Karibik-Regisseur Gore Verbinski nicht, der Anfang des Jahres seine KI-Dystopie Good Luck, Have Fun, Don't Die auf der Berlinale vorstellte.
In my world, AI storytelling is, you know, you're gonna be able to say.
Was KI-Erzählkunst angeht, man wird Mittwoch da sitzen können und sagen, hey, ich würde gern den Paten sehen, aber so, als wäre er von Christopher Nolan gemacht worden und außerdem mit sprechenden Fröschen. Das wird passieren. Aber was der KI fehlen wird, das ist das Neue. Dass Personalisierung also wirklich breitflächig darauf hinausläuft, dass jeder seinen eigenen Wunschfilm bekommt, das kann man bezweifeln. Der preisgekrönte KI-Filmemacher Marc Wachholz rechnet vielmehr damit, dass zum Beispiel mit KI eher auf immersives Echtzeiterleben gesetzt werden könnte.
Dass du live ausgelesen wirst anhand deiner Augen, Pupillen und Schweiß und wie du dich bewegst und das live generiert wird, du live eine Experience hast, der du dich nicht entziehen kannst und die auf dich reagiert. Also daran werden Leute irgendwann arbeiten, wird die Gesellschaft entscheiden, wollen wir sowas, finden wir das zu krass.
Die Erschaffung neuer Formate, das ist eine der drei großen Änderungen, die die weltweit führende Unternehmensberatung McKinsey ausgemacht hat in ihrer Studie über die Auswirkungen von KI auf die Film- und TV-Branche. Des Weiteren, fast alle Produktionsprozesse werden durch KI optimiert und beschleunigt. Von der schnellen Visualisierung einer Story- oder Drehbuchidee über die gerade von Netflix aufgekaufte Grey-Stage-Workflow-Technik mit komplett virtuellen Sets bis zur Farbkorrektur, automatischen Untertiteln und reinen KI-Synchronfassungen.
Man dreht mit echten Schauspielern, aber in der Kamera sind schon Chips drin und AI-Modelle, die beim Drehen schon die ganzen Kostüme ranlegen und vielleicht die Performance optimieren oder irgendwie das Gesicht grün färben. Und was ist es dann? Ist es dann real oder AI oder irgendwas dazwischen? Es wird einfach Film sein. Ich glaube, das wird es dann am Ende sein.
Und nicht zuletzt, so die McKinsey-Studie, kann es zu einer sogenannten Demokratisierung professioneller Filmproduktion kommen. Im Grunde könnte dann jeder einen kompletten Spielfilm machen, der aussieht wie ein echter Film. So öffnet sich eine Kunstform und im besten Fall entsteht dadurch wirklich etwas Neues. Klar ist aber so oder so, dass KI die Film- und Fernsehproduktion umkrempeln wird und dass diese Zukunft eigentlich schon längst da ist. Es gibt schon KI-Schauspielwesen. Wer für Netflix synchron sprechen will, soll zustimmen, dass das für KI-Training genutzt wird. Und die Academy hat in diesem Jahr in ihre Regeln aufgenommen, dass Schauspiel-Oscars nur an Menschen gehen dürfen. Aufhalten lässt sich das also alles nicht mehr. Aber noch haben wir eine Chance, es zu gestalten. Marc Wachholz.
Es ist nicht so, ja, in 100 Jahren wird die Zukunft crazy und ganz anders sein. Wir würden die nicht mehr verstehen, sondern ich rede davon, in 5 Jahren oder in spätestens 10 Jahren. Wir müssen einen Weg finden, in dieser Welt zu navigieren. Also Haltung, was wollen wir? Das wird sehr entscheidend sein, um letztendlich auch zu bestimmen, wie die Zukunft wird.
Sagt der KI-Experte Marc Wachholz im Kulturspezial zu Pfingsten im RBB 24 Inforadio. Was passiert, wenn künstliche Intelligenz klassische Musik komponiert? Ist sie überhaupt aufführbar für Musikerinnen und Musiker und kann sie berühren? Und wo geht die Entwicklung hin? Wird KI eines Tages menschliche Komponisten überflüssig machen? Kulturreporterin Antje Bonhage ist diesen Fragen nachgegangen.
Der neue Kammerchor Berlin, am Pult der Gründer und Leiter des Ensembles Adrian Ehmanns. Ein Chor, ein Dirigent, auf den ersten Blick ein ganz normales Konzert. Das Besondere jedoch, die Noten stammen von einer künstlichen Intelligenz. Ende vergangenen Jahres hatte der australische Komponist und Computerprogrammierer Alexander Vaughan das Stück mit Hilfe eines von ihm entwickelten KI-Systems eigens für ein Konzert des neuen Kammerchors erzeugt. Und zwar auf der Grundlage eines musikalischen Motivs aus Edward Elgars The Music Makers.
Die große Frage heutzutage, wer sind die Musikmacher? Sind wir das? Ist KI das?
Wer ist der Urheber? Fragt sich Alexander Vaughan, der Programmierer und Komponist. Auch juristisch ist diese Frage bislang noch weitgehend ungeklärt. Ökonomisch könnte KI die Musikbranche massiv verändern, vor allem dort, wo schnell und billig produziert werden muss. Beispielsweise in der Film- und Werbemusik. Einfache Auftragskompositionen könnten zunehmend automatisiert werden. Mögliche Folgen: weniger Aufträge für junge Komponisten und weniger Kreativität.
Wir müssen uns daran erinnern, dass KI darauf ausgelegt ist, für jede beliebige Eingabe die wahrscheinlichste Ausgabe zu erzeugen. Also im Grunde genommen statistisch durchschnittlich.
In einigen Branchen mag der statistische Durchschnitt genau das sein, was man braucht, sagt Alexander Vaughan, nicht aber in der Musik. Zwar klinge manches KI-generierte Werk beim ersten Hören durchaus eindrucksvoll, wirklich überzeugend, findet Alexander Vaughan, könne das Ergebnis in qualitativer Hinsicht jedoch nicht.
Die KI macht komische Sachen ab und zu mal, also es ist nicht menschlich. Es ist ein bisschen wie bei Bildgeneration. Beim ersten Blick, es sieht sehr gut aus und wenn man genauer schaut, man merkt, okay, das ist ein bisschen merkwürdig.
Eine Sinfonie beispielsweise lebt nicht allein von harmonischen Regeln, sondern von Spannung und Brüchen und musikalischer Dramaturgie, die oft weit über eine Stunde hinweg trägt. Die Komposition für den neuen Kammerchor ist gerade einmal 7 Minuten lang. Und in gewisser Hinsicht hohl, sagt Adrian Ehmanns, der Dirigent.
Ich glaube, die Tiefe, die wird eine KI nie erreichen. Die KI nimmt Daten, die es schon gibt, und macht einfach Statistik, welcher Ton ist jetzt in dem Stil von Bach der wahrscheinlichste nächste Ton.
Ein Algorithmus kennt keine Freude, keine Trauer, keine existenziellen Krisen. Er analysiert nur Wahrscheinlichkeiten. Für Musik, so Ehmanns, greife das zu kurz.
Ich glaube, der Mensch ist immer zwingend nötig. Das wird auch so bleiben. Ich glaube, dass in Sounderstellung die KI schon wahnsinnig weit ist. Da kann man mittlerweile Sachen eingeben. Da kommt innerhalb von 30 Sekunden was raus, was der Laie, würde ich sagen, nicht von der Live-Performance unterscheiden kann mehr.
Deshalb verändert KI schon jetzt den kreativen Prozess. Komponisten nutzen sie als Ideengenerator für Harmonien, Instrumentierungen oder Variationen. Für ein tiefgehendes Musikstück reiche das jedoch nicht.
Eigentlich ist ja ein kreativer Prozess, dass man abweicht von Dingen, die es schon gibt. Und das kann man bei diesen KIs halt auch einstellen. Man kann sagen, mehr Zufall, aber dann wird es halt ganz schnell auch ganz wirr.
Und letztlich im ästhetischen Sinne auch nicht mehr schön. Möglicherweise zeigt gerade die klassische Musik besonders deutlich, was künstliche Intelligenz zwar imitiert, aber vielleicht nie ganz versteht, den Grund, aus dem Menschen überhaupt Musik machen und dass es um mehr geht, als darum, Wohlklang zu produzieren. Deshalb gibt sich im Hinblick auf KI-generierte Musik ausgerechnet der KI-Programmierer Alexander Vaughan pessimistisch. Er ist überzeugt, dass die großen Herausforderungen längst nicht mehr im technischen Bereich liegen.
Und je mehr die Online-Welt mit KI-generierten Inhalten überschwemmt wird, desto eher könnte das meiner Meinung nach einen größeren Markt schaffen für wirklich innovative Kunst von echten Menschen. Hoffentlich. Wir werden sehen.
Der Programmierer und Komponist Alexander Vaughan. An anderer Stelle könnte künstliche Intelligenz vielleicht wirklich mal gute Dienste leisten und sie wird da teilweise auch schon eingesetzt, nämlich bei der Erforschung von Kulturgut, das aus der Kolonialzeit oder aus der Zeit des Nationalsozialismus in Museen gelandet ist. Woher stammen die Objekte und unter welchen Umständen haben sie die Besitzer gewechselt? Damit beschäftigt sich die Provenienzforschung und hier ist die künstliche Intelligenz im Einsatz, um zu schnelleren und besseren Ergebnissen zu gelangen. Wie, das hat sich Kulturreporterin Barbara Behrendt zeigen lassen.
Vitrinen voller Schmuck, Gefäße und Speerspitzen. Wer je die Sammlung eines archäologischen Museums besucht hat, weiß, wie viele Objekte aus anderen Kontinenten hier lagern, oft aus kolonialen Kontexten. Von jedem Objekt die Herkunft zu ermitteln, das ist eine Mammutaufgabe. Die Provenienzforscherin Maike Hopp sieht die Entwicklungen der künstlichen Intelligenz gerade hier als Chance, schneller zu besseren Ergebnissen zu kommen.
Oftmals haben Objekte kleine Codes, zum Beispiel Initialen etc., Nummern, die immer in einer gewissen Reihenfolge auftauchen. Also auch da wäre nochmal sehr interessant, ob die KI uns helfen kann, diese Codes zu entschlüsseln, um greifbarer zu machen, ob dahinter tatsächlich Namen von ehemaligen Sammlerinnen stehen.
Maike Hopp ist neue Vorständin des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste in Magdeburg und Professorin für digitale Praktiken an der Uni Köln. Zuvor war sie Professorin für digitale Provenienzforschung an der TU Berlin. Sie ist also die Expertin auf dem Gebiet und weiß, was mit künstlicher Intelligenz möglich ist. Sie bezeichnet die KI als Assistentin, die in Sekunden Schnelle liefert, wofür Menschen Monate bräuchten. Ausstellungskataloge, Korrespondenzen, Rechnungen auslesen. Namen, Orte und Ereignisse miteinander in Vergleich setzen. All das findet längst statt, sagt Hopp. Es ist aber nur möglich, wenn die Daten digital vorliegen. Das Einscannen ist eine immense Arbeit, an der Museen oft scheitern, weil es an Geld und Mitarbeitenden mangelt. Und weil viele Museen sich zurückhaltend geben.
Also ich habe das Gefühl, dass die großen KI-Projekte bisher an den Museen vorbeilaufen. Also dass es immer noch sehr starke Vorbehalte gibt in den öffentlichen Sammlungen, die natürlich auch mit unseren teils sehr strikten archivrechtlichen Vorgaben und datenschutzrechtlichen Vorgaben zusammenhängen. Also ich glaube, es ist sehr viel Unsicherheit da.
Hopp kann das nachvollziehen, denn das Einspeisen der Daten in die KI ist heikel. Die künstliche Intelligenz ist ein lernendes System. Im Zweifelsfall sorgt man anhand der Daten für neue Stigmatisierungen.
Die KI kann auch nicht erkennen, was aus unserer heutigen moralischen, ethischen Perspektive heraus sensibel ist. Und ein großes Risiko, dem wir ins Auge blicken, ist die Tatsache, dass KI natürlich auch Sachen reproduziert. Wenn ich eine KI darauf trainieren will, mir herauszukristallisieren, ob in einem Auktionskatalog jüdische SammlerInnen genannt werden, dann trainiere ich natürlich eine KI darauf herauszufiltern, was ist jüdisch und was nicht. Und das ist natürlich sehr heikel, weil das kann genauso gut manipulativ verwendet werden.
Und die Recherche der KI kann ohnehin nur ein Zwischenstand sein.
Wann entscheidet die KI, das ist jetzt ein Fakt? der Aussage eines Täters wird nicht die reine Wahrheit wiedergegeben, aber die KI liest sie vielleicht so aus und macht daraus einen historischen Fakt.
Zudem erkennt die KI keine Lücken. Sie weiß nicht, welches Puzzleteil fehlt. Dafür kann die KI auf Archivfunde etwa in den USA verweisen, auf die ForscherInnen in Berlin nie gestoßen wären. Einerseits ist es also wichtig, sensibel mit der Eingabe von Daten umzugehen. Andererseits möchte Maike Hopp historisches Wissen für eine breitere Öffentlichkeit zugänglich machen. Die Entwicklung, sagt sie, ist ohnehin nicht rückgängig zu machen. Viele Projekte zur Provenienzforschung sind im Gang. Konkrete Ergebnisse liegen aber noch nicht vor.
Was ich so ein bisschen hoffe, ist, dass es eine Sensibilisierung dafür gibt, dass wir diese Daten, aber auch die Objekte selber zugänglicher machen müssen. Ich würde mir wünschen, dass Museen diesen Prozess lieber aktiv mitsteuern, als sich zurückzuziehen und erstmal abzuwarten.
Die Arbeit mit der KI birgt Vorteile, solange man ihr nicht die Hoheit über die Interpretation der Daten überlässt. Dafür wird es auch in Zukunft Forscher und Historikerinnen brauchen.
Künstliche Intelligenz wird hier für eine wissenschaftliche Aufarbeitung als Werkzeug benutzt, nicht in einem künstlerischen Prozess. Das ist natürlich auch möglich. Bildgeneratoren können ja alles Mögliche ausspucken. Wie gehen junge Künstlerinnen und Künstler damit um? Wie sehr, glauben Sie, wird KI ihre Karriere bestimmen? Barbara Wiegand hat mit zwei Studentinnen von der Kunsthochschule Weißensee und der Universität der Künste in Berlin in die Zukunft geschaut.
First, there was no image, only pressure.
Am Anfang herrscht Finsternis in Cemre Bayatlias Filminstallation. Alles ist schwarz, wir sehen nichts.
The eye is everywhere now, looking back from every shard.
Dann erkennen wir ein Auge, das uns unverwandt anschaut. Und umgekehrt blicken wir hinein in die Iris, die Pupille. Dann splittert das Auge, teilt, vervielfältigt sich wie ein Prisma. Shadows dance. In weiteren Bildern des Films öffnen sich Gänge, Figuren laufen hindurch, laufen. Ein Schmetterling entpuppt sich, auf seinen Flügeln sind Augen zu erkennen. Ein Pfauenauge. Das alles wirkt seltsam unwirklich, wie ein Traum.
You are the butterfly. You are also the dream that butterflies.
Meine Arbeit mit dem Titel The Dream That Butterflies basiert auf einer einfachen, aber sehr alten Frage. Wer träumt hier von wem oder von was? Träume ich hier von einem Schmetterling oder träumt der Schmetterling von mir?
In ihrer Masterarbeit im Bereich Kunst und Medien an der Berliner Universität der Künste taucht die 30-Jährige ein in eine Sphäre zwischen Traum und Wirklichkeit, zwischen künstlich generiert und vom Menschen geschaffen. Denn die Bilder der 17-minütigen Arbeit sind mithilfe von KI entstanden. Genauso die Texte, die sie mit ihrer eigenen, aber verfremdeten Stimme einspricht. Das Ganze auf der Basis ihrer Idee.
Für mich ist KI nicht nur ein Werkzeug, sondern ein Mitarbeiter. Sie produziert Bilder, die denen im Traum sehr nahe kommen. Und darum geht es in der Arbeit. Also ich leite den Prozess, aber ich lasse auch zu, dass ich überrascht werde. Es ist ein kreativer Raum, den ich mir mit der KI teile.
Immer wieder hat sich Cemre Bayatlia während ihres Studiums mit künstlicher Intelligenz auseinandergesetzt, ihre Möglichkeiten ausgelotet, ohne dabei die Risiken zu übersehen. Ein ambivalentes Verhältnis zu KI, das sich auch in der Albtraumhaftigkeit der generierten Bilder widerspiegelt.
Letztendlich habe ich diese Arbeit nicht allein geschaffen. Sie basiert auf einem Prozess, auf dem, was zwischen mir, der Maschine und dem System passiert. Also vielleicht schauen wir den Traum hier nicht nur an, sondern sind Teil des Traums, alle zusammen.
Offen für künstliche Intelligenz und kritisch gegenüber Nebenwirkungen ist auch Katja Breder, die ich in ihrem Atelier in der Kunsthochschule Weißensee besuche. An den Wänden hängen Bilder im Querformat, groß aufgezogene Fotos, auf denen man Szenen von Pferderennen erkennt. Allerdings sind den Jockeys mitunter die Pferde abhanden gekommen. Dazu tragen sie bunte Perücken und rote Clownsnasen.
Also ich habe quasi hier die Figur des Jockeys plus die Pferde, die habe ich als Motiv stehen lassen und den Hintergrund habe ich neu generiert. Und ich habe der KI auch keine Anweisung gegeben, wie das aussehen soll. Und dann sind eben diese total zahllosen Spektakel entstanden.
Die 30-jährige Malereistudentin hat die Motive im Internet gefunden und mit Hilfe von KI bearbeitet. So nutzt sie KI als Möglichkeit für ihre Kunst auch, wenn sie sich mal nicht so ganz für ein malerisches Motiv entscheiden kann.
Also ich habe quasi ein Bild gemalt und habe dann immer wieder Fotos gemacht von diesem Bild. Und aus diesen Fotos habe ich jeweils mit einer KI ein Motiv generiert.
Diese abstrakten Arbeiten mit KI sind im Rahmen eines Seminars an der Kunsthochschule Weißensee entstanden. So setzt man sich an beiden Berliner Kunsthochschulen intensiv mit neuen Technologien auseinander und versucht, wie es von Seiten der Universität der Künste heißt, up-to-date zu bleiben. Den souveränen Umgang mit KI zu vermitteln. Auch angesichts einer rasanten, mitunter verunsichernden Entwicklung. Wobei Studierende wie Katja Breder hier durchaus selbstbewusst wirken. Was damit anfängt, dass sie es gar nicht künstliche Intelligenz nennt.
Jetzt komme ich zu dem Punkt, warum ich eigentlich gar nicht mehr KI sage, sondern maschinelles Lernen. Weil ich finde, künstliche Intelligenz klingt halt direkt ganz toll, ist aber ja ein Werbebegriff. Und maschinelles Lernen, das ist Wahrscheinlichkeitsrechnung, das heißt, da passiert auch nichts viel. Das ist auch schon oft passiert, dass meine ChatGPT mich gefragt hat, oh, soll ich dazu ein Gedicht machen, soll ich dazu ein Bild machen, etc. Und ich war so, nee, alles gut, danke. Weil diese letzte Out-of-Body-Erfahrung sozusagen, die es meistens braucht, um Kunstwerk zu machen, die schafft eine KI nicht.
Die Kunststudentin Katja Breder schaut ziemlich unerschrocken dem technischen Fortschritt entgegen. Hat als freie Künstlerin aber vielleicht auch weniger zu befürchten als ein Designer oder eine Fotografin, deren Zukunft größere Unsicherheiten bringt. Um Pro und Contra von KI wird auch in der Spieleindustrie diskutiert. Welche Schwierigkeiten, aber auch welche Chancen ergeben sich dort? Und war künstliche Intelligenz nicht irgendwie auch schon immer Teil von digitalen Spielerlebnissen? Das fragt sich unser Gaming-Experte Magnus von Keil.
Diese Sounds haben eine ganze Generation geprägt. Pac-Man ist 80er Jahre Popkultur in Reinform. Als das Spiel mit dem kleinen gelben Ball im Mai 1980 erscheint, löst es weltweit einen regelrechten Hype aus. Pac-Mans Spielmechanik bietet etwas, was damals völlig neu war. Die kleinen Geister verfolgen Pac-Man nämlich auf ihre ganz eigene, völlig individuelle Weise. Eine frühe Form von künstlicher Intelligenz. Heute ist KI in Videospielen beinahe allgegenwärtig. Sie lernt von unseren Bewegungsmustern, passt sich dynamisch an und füllt die Spielwelten mit Leben. Aber unterstützt sie die Entwicklerinnen und Entwickler auch beim Erschaffen dieser Welten? Hans Böhme ist Game- und Art-Director beim Berliner Entwicklerstudio Blue Backpack. Deren Spiel The Berlin Apartment ist gerade mit dem Deutschen Computerspielpreis für die beste Story und das beste Grafikdesign ausgezeichnet worden. Aus seiner Erfahrung ist KI bislang nur bedingt eine Hilfe.
Momentan ist das für mich eher so der Versuch, irgendwie hier so eine Lösung für alles zu präsentieren, die ganz oberflächlich erstmal irgendwie schöne Dinge machen kann, aber sobald man die dann wirklich in eine flexible Produktion einbinden muss, wo auch die Tools selber flexibel und vielseitig und auch vor allem präzise sein sollten, da fallen die ein bisschen auseinander für mich.
In puncto Arbeitserleichterung für die Entwicklerinnen und Entwickler ist da also offenbar noch Luft nach oben. Dabei würden sie gerne insbesondere mechanische Vorgänge abgeben, automatisieren, damit Projekte noch einfacher, schneller und letztlich kostengünstiger realisiert werden können. Ein wesentlich düsteres Bild zeichnet sich ab, wenn es um die Einbindung von KI in künstlerische Prozesse geht. Lisa König ist Direktorin des Zentrums für didaktische Computerspielforschung an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg und beschäftigt sich intensiv mit KI in der Game-Entwicklung.
Denken wir nur an sowas wie SynchronsprecherInnen, die natürlich auch gerade im Games-Bereich sehr darum kämpfen, welches Recht habe ich denn an meiner eigenen Stimme? Weil auch das ist mit KI sehr schnell zu produzieren. Es ist aus verschiedensten Punkten hochgradig menschenverachtend, aber es ist schon was passiert. Und darum müssen wir uns eigentlich in der Games-Branche genauso wie an vielen anderen Stellen eben die Frage stellen, mit wer wollen wir denn gerne sein mit KI?
KI als Kulturtreiber oder Wegrationalisierer? Die zentrale Frage sei vor allem, wie wir mit KI-Technologie zukünftig umgehen wollen. Daran wird derzeit mit Hochdruck geforscht.
Das große Problem ist nur, dass sich aktuell Technologie so schnell weiterentwickelt, dass alles, was man in Forschungsergebnissen hat, eigentlich dann, sobald man es veröffentlicht, schon wieder überholt ist, weil eben die nächste Version dann schon mit rausgekommen ist. Und darum ist das, was gerade vor allem passiert, ist wirklich so diese Habitusforschung, nämlich mit was wollen wir denn ganz konkret machen, wer wollen wir sein und wer wollen wir werden mit KI.
Wohin die Reise geht mit KI, muss also erst noch ausgehandelt werden. Was das für den Arbeitsalltag in der Games-Branche bedeuten könnte, da nimmt Spieleentwickler Hans Böhme unter seinen Kolleginnen und Kollegen viel Unsicherheit und auch Sorge wahr.
Er ist sich aber auch sicher, der menschliche Input bei der kreativen Arbeit wird auch weiterhin nötig bleiben.
Ich glaube, wir haben alle Bauchschmerzen in der Industrie damit. Das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Aber wir müssen auch alle ein bisschen durchatmen und vorsichtig sein damit, weil es ist momentan einfach auch noch nicht da. Und mal gucken, wie das in 4, 5 Jahren ist. Vielleicht haben sich diese Tools dann auch alle, die ja momentan so alles können sollen, zu ganz kleinen spezialisierten Dingern entwickelt, die dann auch tatsächlich nützlich für flexiblere Produktionen sind.
Spieleentwickler Hans Böhme sagt das in unserem Kulturspezial zu Pfingsten.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.